Vielen Dank für das Opfer, für die Kollekte und für das Interesse an diesem neuen Arbeitszweig. Der Predigtext heute Morgen steht im Jesaja Prophetenbuch, Kapitel 42, Vers 3, als es da heißt: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Liebe Gemeinde, eine Kerze, ein Docht und gerade glimmt er noch, eben glimmt er noch. Nur noch ein kurzer Moment, dann ist der Docht auch ganz aus, mit einem Mal. Und dann, doch ganz plötzlich fängt er wieder an zu glühen. Wird rot, heller, gelb, bläulich, wird lebendig. Eine ganz kleine Flamme fängt an zu züngeln, kämpft sich tapfer nach oben und schließlich hat sie es wieder geschafft. Flackert ganz ordentlich und jetzt steht sie, brennt und brennt und brennt, lebt. Jesus sagt, du sollst leben und du wirst leben. Du wirst wieder lebendig, mit aller Kraft, mit tiefer Leidenschaft, mit echter Hingabe. Ich werde mit dir umgehen, wie man mit einem glimmenden Docht umgehen wird. So will ich mit dir umgehen. Und genauso werde ich mich dir zuwenden. Und deshalb lege ich meine Hand um dich und berge dich, damit du wieder Energie bekommst, wieder Energie, um am Leben richtig teilnehmen zu können. Du wirst leben, sagt Jesus, sagt er an alle, sagt er an mich. Und wie man einen glimmenden Docht zum Leben entfacht, so will er, Jesus, Menschen auch immer und immer wieder neu zum Leben bringen, zum wirklichen Leben, zum umfassenden Leben. Wir feiern heute Gottesdienst, wir werden Abendmahl feiern und das ist dann ja auch der Wunsch, die Vision, der Glaube dahinter, dass die bergende Hand Jesu uns umschließt, seine Segenshand, und dass wir dann hier im Gottesdienst und beim Abendmahl uns anlehnen können, fallen lassen können, weil wir in seinen Händen sind, behütet, beschützt, umsorgt. Und dann kommt wirklich Leben über und auch richtige Lust auf Leben wieder. Dann passiert es, dass Menschen wirklich wieder lebendig werden, leidenschaftlich werden, wieder brennen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Noch einmal, das ist die Zusage über jeden Gottesdienst. Das ist auch die Zusage über jedem Abendmahl, das wir feiern. Immer diese Zusage Jesu, leben sollst du, um alles in der Welt leben, richtig leben. Meine Hand umschließt dich. Zum ersten Mal ist das gesagt über den Gottesknecht. Im zweiten Jesaja-Buch, also in dem zweiten Teil, berichtet er in mehreren Liedern über ihn. Das ist so für alle Bibelausleger, für die Exegeten eine große Herausforderung, nämlich wer ist eigentlich dieser Gottesknecht, von dem hier in Jesaja berichtet wird, der Leben zur Entfaltung bringt. Vermutlich ist das ein Wort, das zuerst im babylonischen Exil gesagt worden ist. Und darum die Frage war immer, ist es das israelische Volk, das jüdische Volk selbst? Ist es eine Einzelperson? Ist es vielleicht ein Prophet? Ist es der Messias? Die Erstbedeutung ist uns vermutlich unbekannt. Aber interessanterweise ist das Jahrhunderte später Jesus Christus sich selbst mit diesem Wort identifiziert, es aufgreift und es zu seinem ganz persönlichen Leitbild wird. Und so kann dann im Matthäus-Evangelium Kapitel 12 der Evangelist sagen, Jesus ist dieser Gottesknecht, der Generalbevollmächtigte Gottes. Und in dieser Vollmacht tut er seinen Dienst. Und behutsam richtet er das Recht auf, feinfühlig, zart. Und der Schwerpunkt ist, dass Menschen in seiner Nähe immer lebendiger werden. Das ist für mich auch immer das Bild, das ich vom Gottesdienst habe, dass Jesus dann durch die Reihen geht und zu jedem sagt, ganz persönlich, du sollst leben, hörst du? Du kannst leben. Wie damals in Galiläa, da hat er das zu Kranken gesagt, die keine Kraft mehr hatten, leben sollst du. Da hat er zu erschöpften Müttern gesagt, leben sollst du. Zu Vätern, die die Orientierung verloren haben, leben sollst du. Zu Paaren, wo die Beziehung so ausgedorrt war. Zu klugen Leuten, die meinten, alles zu wissen und doch von nichts Ahnung hatten. Für korrupte Leute, die die kleinen und großen Betrügereien machen, leben sollst du. Zu Gescheiterten, leben sollst du. Zu frommen Leuten, die im Leerlauf waren, leben sollst du. Zu Gottsuchern, zu Zweiflern, auch zu Pastoren, leben sollst du. Und er umschließt sie alle und legt die Hand auf sie und segnet sie und sagt, den glimmenden Docht werde ich bei dir nicht auslöschen. Und als der Auferstandene dann Ostern seinen Jüngern begegnet, so können wir lesen, dann hauchte er sie an und gibt seinen Geist, damit sie wieder leben. Ich denke, dass wir alle solche Erfahrungen auch kennen, dass mit einem Mal die Kraft weg ist. Und dann gut zu wissen, dass es bergende Orte gibt. Ich kann mich gut erinnern, vor ein paar Jahren war das mal in meinem Leben so. Und dann bin ich in Süddeutschland in ein Kloster gefahren, das ich schon als Student kennengelernt habe, immer wieder mal da war und habe einfach eine Woche gelebt mit den Mönchen dort, an ihrer Liturgie teilgenommen und war einfach in diesem bergenden Schoß dieser Klostergemeinschaft und merkte auf einmal, Kraft kommt über, ich kann wieder leben. Wie macht das Jesus? Wie macht das Jesus, dass der glimmende Docht nicht verlöscht? Wie macht er das, dass wir leben können? Zwei Beobachtungen. Das erste ist, Jesus sagt, ich glaube an dich. Jawohl, ich glaube an dich, ich glaube an deine Kräfte. Du hast noch genügend Ressourcen, da ist noch Luft. Energie ist in dir, auch wenn es schwach ist, aber es lebt in dir. Wir begegnen hier dem frommen Jesus, aber in einer Frömmigkeit ganz anderer Art, nämlich, dass Jesus hier einen Glauben an uns hat, an Menschen hat, dass er an uns glaubt. Jesus nimmt sehr ernst, was an Möglichkeiten des Lebens in uns ist, noch in uns ist, und schaut uns an und sein Blick durchdringt uns, durchschaut die Oberfläche des Lebens, schaut tiefer und sagt, ey, da ist noch viel, da sind noch genügend Ressourcen und dafür interessiert er sich. Vor einer Zeit wurde ich mal gebeten, zu einer Frau in ein Krankenhaus zu kommen, die kurz zuvor einen Selbstmordversuch gestartet hat und wurde dann noch entdeckt. Und dann sitze ich bei ihr am Bett und dann sagt sie mir, sag mir einen Grund, warum ich leben soll. Sag mir einen Grund, warum ich noch leben soll. Sag mir einen Grund, warum ich weiterleben soll. Und dann habe ich ihr gesagt, ich nenne sie mal Erika, du Erika, weil dein Leben stärker ist, weil noch viel zu viel Erika-Leben in dir ist, weil das Erika-Leben noch viel zu viel Ressourcen hat. Darum sollst du leben. Jesus sagt, ich glaube an dich. Ich glaube an deine Kraft. Ich gebe niemanden auf. Und die Gemeinde ist für mich der Ort, wo das überkommt. Ich glaube an dich. Und das ist ja das Geheimnis eines Dochtes. Der ist kaum noch zu sehen, aber doch Realität. Der Docht glimmt eben noch. Leben ist noch nicht entschwunden, ist da. Jesus gibt niemals, niemals einen Menschen auf. Und wir finden das ja in der Bibel auch bezeugt mit diesem biblischen Menschenbild, von dem es ja heißt, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Und wenn wir die ersten Blätter in der Bibel einmal sorgsam lesen, dann gibt es keinen Grund, keine Ursache, dass diese Ebenbildlichkeit Gottes aufgegeben, aufgezehrt, aufgebraucht ist. Und selbst kein der Mörder behält seine Gottesebenbildlichkeit. Kein Leid, kein Scheitern, keine Behinderung, keine Sünde, kein Alter, auch nicht das Leben noch im Mutterleib, auch nicht das Leben auf dem Sterbebett. Selbst der Tod kann unsere Gottesebenbildlichkeit nicht vernichten. Wir nennen das Erhaltungsgnade. Jesus hat einen Blick für diese Realität, für diese Wahrheit des Menschen. Und der Gottesknecht, So können wir lesen, bringt dann dieses Recht eines jeden Menschen, bringt dann dieses Recht eines jeden Menschen unter die Völker, bringt die Wahrheit über jedes menschliche Leben und das Volk. Und Gottesdienst heißt, wir sind diesem Menschenbild verpflichtet. Was für eine Wahrheit. Aber was für eine Wahrheit, die auch so im Kontrast, im Gegensatz zum Gesetz des Lebens steht, das uns prägt in unserer Gesellschaft. Der glimmende Docht hat in unserer Gesellschaft das Recht auf Leben verloren. Jawohl, der soll ausgehen, soll ausgelöscht werden. Es bilden immer die lodernden Flammen das Kriterium. Und nur das Leben, das stark und mächtig ist, das hat das Recht zu leben. Der Starke, der Gesunde, der Robuste, der Skrupellose, der setzt sich durch. Oder wie Nietzsche sagte, was fallen will, soll man auch noch stoßen. Vielleicht ist das hier auch gerade Ihre Situation unter Kollegen, dass Sie weggeschubst werden. Oder in der Familie, dass Sie Ihren Platz nicht mehr finden. Oder in der Ehe, dass Sie überrollt werden. Oder in der Schule am Rande sind. Und manchmal kann das auch unter Mitchristen sein. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Altenpflegerin, die einen harten Dienst hat. Und ich finde, die Bezahlung, die sie bekommt von den Kassen, entspricht nicht dem, was sie leistet und wofür sie sich den Rücken krumm macht. Und wenn man dann liest, dass die Gesundheitskassen 30 Milliarden Euro bunkern, 30 Milliarden, und geben es nicht weiter, die oft wirklich den Rücken krumm machen, dass er wehtut. Und dann gibt es einen einzigen Manager, der in dieser Woche seine Heldentat verkündigt, dass er sagt, ja, ich brauche dich die 20 Millionen, 17 Millionen reichen mir auch noch. Wollen wir mal hoffen. Und was diese Altenpflegerin so kränkt, ist die geringe Wertschätzung, die damit zum Ausdruck gebracht wird. Und ich glaube, dass das die Kraft raubt, werde ich geachtet, die Würde, die Wertschätzung. Und das ist auch die Ursache übrigens für manchen Burnout, nicht unbedingt immer zu viel tun, sondern es ist oft die geringe Wertschätzung, die zum Ausdruck gebracht wird für das, was ich tue. Und darum ist der Gottesdienst für mich auch der Ort und die Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, wo wir uns die Wertschätzung ausdrücken und sagen, du giltst was, du bist was. Und wir geben keinen auf. Wir haben ja in unserem Diakoniewerk etwa 100 Mitarbeiter für etwa 500, 600 Jugendliche sind wir verantwortlich, Kinder und Jugendliche. Und es gibt einen Grundsatz, wir geben kein Kind, wir geben keinen Jugendlichen auf. Wir bringen auch jedem das Maß an Wertschätzung und Würde über, was er wirklich braucht. Also Jesus sagt, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Und da ist noch Luft. Und da sind viele Ressourcen. Meine Hochachtung vor dir. Und die zweite Beobachtung ist, wie wir an diese Kraft herankommen, wie der glimmende Docht wieder zum Brennen kommt, ist, dass wir glauben. Jetzt ist unser Glaube gefragt. Jesus sagt, glaub an mich, vertrau meiner Energie. Ich gebe dir meine Kräfte. Damit sich das Leben bei dir wieder lodernd entfalten kann, deshalb will ich dir von meiner Kraft abgeben. Und so hüllt Jesus uns in sein Kraftfeld ein, umhüllt mit sich selbst uns, durchdringt uns mit sich selbst, erfasst uns mit seiner Wärme, nimmt uns in sich selbst hinein. Heinrich Böll, der große Schriftsteller, auch der Nachkriegszeit, hat in einem Roman über die Nachkriegszeit und sagte kein einziges Wort, geschrieben von Fred Bogner. Fred Bogner ist ein typischer Repräsentant der Nachkriegsgeneration, im Krieg innerlich, äußerlich übel zugerichtet, kehrt zu seiner Familie, zu seiner Frau, zu den Kindern zurück und erträgt es nicht. Den Lärm, die Hektik, Krach, die Konfrontation. Und nimmt sich ein Zimmer. Seine Frau besucht ihn. Er hat nicht die Kraft und sucht dann Orte, wo er Kraft kriegt. Und Böll beschreibt, wie er in die großen Kirche Vermutlich hat der Köln vor Augen, den Dom geht und es ist alles so kalt und so distanziert und so kühl und so unpersönlich. Und dann kommt Frick Bogner eines Tages in einen Kiosk. Und da ist ein alter Mann und eine Frau, die bedient, und ein behindertes Kind. Und dort erlebt er in diesem Kiosk Wärme, Licht, Geborgenheit. Bei diesem alten Mann, bei dieser Frau und dem behinderten Kind. Und für Böll ist das vermutlich so ein Symbol auch für Gott, für die wahre Kirche, wo Wärme ist, wo Zuneigung ist, wo Schutz ist. Wir brauchen Räume des Vertrauens. Und Jesus sagt, ich gebe dir mein Leben, meinen Geist, damit du wieder lebensfähig bist, vertrau mir, ich mache dich neu. Und Abendmahl, wenn wir das feiern, ist für mich dann auch der Ort, der Raum, wo dieses Vertrauen wächst. Worüber kommt, ich kann wieder neu anfangen. Ich kann im Namen Jesu wieder neu beginnen. Eine Flamme fängt ja dann an zu züngeln, zu brennen, wenn, und das ist ihr Geheimnis, wenn Sauerstoffzufuhr passiert, Luft von außen kommt und das nicht zu wenig. Und man kann selbst mit einem eigenen Atem einen glimmenden Docht zum Brennen bringen. Und dann macht Jesus eben genau mit diesem Bild deutlich, wie es ist, wenn wir in seine Nähe kommen. Er haucht uns an, gibt uns ab von seiner Energie, eine Art spirituelle Mund-zu-Mund-Beatmung. Und wir als Menschen, die wir als Ebenbilder Gottes berufen sind, wir sind damit auch immer berufen, neue Menschen zu werden. Jeder von uns hat die Bestimmung, als Ebenbild Gottes eben auch ein neuer Mensch zu werden, immer und immer wieder. Und dieser neue Mensch lebt vom Geist Jesu. Und die tiefste Ressource, glaube ich, die wir in uns haben, ist, dass er in uns lebt. Und dass er in uns lebendig wird und wir so neu werden und so auch der Person Jesu immer ähnlicher werden. Das heißt, die eigenen Lebenskräfte werden immer mehr in die Lebenskräfte Jesu hineinverwandelt. Nennen wir es Erneuerungsgnade. Das heißt, Gott, der Schöpfer, erhält uns nicht nur, sondern er erneuert uns auch. Erneuerungsgnade. Und kann es nicht auch sein, dass die vielen Veränderungsprozesse, in denen wir uns augenblicklich auch befinden, schmerzhafte Geburtswehen sind für einen Umwandlungsprozess, der darauf hindeutet, wir werden in Christus hineinverwandelt? Das ist zumindest der Beitrag des Gottesknechtes. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann nehmen wir da Jesus auch beim Wort. Ich kann Kraft deiner Energie, Kraft deiner Kraft neu anfangen. Ist das nicht auch in einem großen Kontrast zum Gesetz des Lebens, das wir eben auch in unserer Gesellschaft vorfinden? Dieses Gespür, die Grenzen sind doch erreicht. Alles wird immer komplexer, alles immer mehr unübersichtlicher, hektischer. Gleichzeitig Handy, PC, SMS, Autofahren, Hausaufgaben machen, das kriegen nur noch ein paar Jugendliche hin. Und das Kennzeichen ist dabei, dass das Leben nicht mehr von festen Eckdaten bestimmt wird, sondern dass wir ständig die Perspektive wechseln müssen, ständig neu deuten müssen, ständig neu entscheiden müssen, mit der Folge, dass wir völlig überfordert sind. Vorletzte Woche kam eine Studie heraus über die Zappelkinder, nennt man das, also über die ADHS-Kinder oder die Ritalin-Kinder. Und die Zahl ist erschreckend hoch, steigert. Meine Frau arbeitet in der Förderschule. Es ist unglaublich, wie diese ADHS-Kinderanzahlen zunehmen. Aber ADHS-Kinder haben auch ADHS-Eltern und Ritalin-Eltern. Und das zeigt ja, dass die Deutung unseres Lebens, dieses ständige Entscheiden, dass das nicht mehr hinhaut. Und wir spüren, die Grenzen sind erreicht. Und darum ist die Hoffnung, die Chance, die wir haben, dass es nicht mehr unbedingt eine Entwicklung nur nach außen gibt, sondern eine Entwicklung nach innen. Nach innen, wo Jesus in uns lebt, uns neu macht und mit ihm und durch ihn wir ein neuer Mensch werden, immer wieder neu. Unvergessen, wie ich in Hannover 1977 als Jugendpastor anfing und einer der ersten Besucher war folgender. Der klingelte, da wohnten wir damals am Kantplatz in der Kirchhöder Straße, klingelte an der Tür und ich machte auf und er sagte, ich heiße Detlef, ich habe gehört, hier kann man ein neuer Mensch werden. Nun passiert das nicht jede Woche, muss ich auch sagen, aber er hatte erfahren von dem Mitarbeiter in einem neuen Land der Drogenarbeit, geh mal dahin, da kannst du ein neuer Mensch werden. Abendmahl. Wir gehen hin und sagen, Herr, wir haben gehört, bei dir kann man ein neuer Mensch werden. Und dann sagt Jesus, du sollst leben. Und weil ich das Leben bin, bitte ich dich, vertrau mir, vertrau dich meiner Kraft an. Und damit diese Kraft überkommt, brauchen wir allerdings auch in unserem Leben eine Eindeutigkeit, eine klare Atmosphäre, eine sicher identifizierbare Kraft. Und die Inhalte, um die es geht, dann auch in einer Gemeinde, auch im ganz persönlichen Leben, die weltanschaulichen Inhalte, die müssen klar sein. Und es ist die Eindeutigkeit der Person Jesu. Und deshalb singen wir ja auch Jesuslieder und machen Lobpreis in diesem Gottesdienst. Deshalb lesen wir Evangelientexte. Deshalb beziehen wir uns auf Tod und Auferstehung Jesu, weil wir wissen, dass in seinem Namen Heil und Kraft ist. Und das bleibt nicht ohne Wirkung. Wenn wir uns in unserem Diakoniewerk, da hat in Kirchrode, am Kirchroder Turm, eine ganze Reihe von Fortbildungsmaßnahmen, wo andere Ärzte oder auch Therapeuten bei uns die Räume benutzen, um dort Angebote zu machen. Wir arbeiten gut zusammen, gerade auch in der Traumatherapie. Und bei zweien war es folgendermaßen, die kamen und sagten, wir möchten gerne an diesen Ort, weil hier eine positive Energie ist. Wir würden sagen, weil hier eine andere Kraft ist. Und das bleibt nicht verborgen, wo die Eindeutigkeit Jesu ist. Ist eine positive Energie, ist die Kraft Jesu. Und so wollen wir auch Abendmahl feiern. Ich möchte schließen. Du sollst leben, sagt Jesus. Das Bild der Kerze ist dein Bild. Du sollst leben mit aller Leidenschaft, mit aller Hingabe. Und wie wir einen glimmenden Docht wieder zum Brennen bringen, so will ich dir das Leben schenken, sagt Jesus. Und ich glaube an dich. Und das ist das Anliegen des Gottesdienstes, diese Zusage Jesu zu hören. Ich glaube an dich, an deine Ressourcen, da ist noch Luft. Und Jesus sagt, vertrau mir. Die Einladung bei Brot und Wein, vertrau mir, vertrau meiner Energie. Vertrau meiner Kraft und Energie. Und die Kraft Jesu ist unerschöpflich. So heißt es in Vers 4 unseres Predigttextes. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Er wird nicht verzagen, wenn er dich sieht. Er wird nicht zusammenbrechen, wenn er dich sieht, bis das Recht auf Leben in deinem Leben aufgerichtet ist. Hörst du, sagt Jesus, du sollst leben. Amen.